Hilma af Klint, das ist der Name einer schwedischen Künstlerin. Ihr Werk hat erst vor ein paar Jahren in der Kunstwelt Aufsehen erregt und wurde in internationalen Ausstellungen gefeiert, zuletzt 2018 im New Yorker Guggenheim Museum. Inzwischen gilt die schwedische Malerin, sie lebte von 1862 bis 1944, als Pionierin der abstrakten Malerei. Mit zu ihrer Bekanntheit beigetragen hat auch die umfangreiche Biografie der Kunsthistorikerin Julia Voss, die 2020 herauskam und für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert wurde. Jetzt erscheint eine Graphic Novel des Zeichners und Künstlers Philipp Deines über sie mit dem Titel »Die fünf Leben der Hilma af Klint« und zwar zeitgleich in Deutschland und in den USA. Was es mit dieser Künstlerin, ihrem Leben und Werk auf sich hat und warum es beide zu so unterschiedlichen Buchprojekten inspiriert hat, darum soll es in der nächsten halben Stunde gehen. Julia Voss und Philipp Deines sind jetzt bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Vielen Dank.
Schön, hier zu sein.
Frau Voss, Sie haben zu der Graphic Novel Ihres Mannes ein Nachwort geschrieben und da heißt es, dass Sie 2008 zum ersten Mal ein Gemälde von Hilma af Klint gesehen haben. Was war das denn für eine Erfahrung?
Das war eine tolle Erfahrung. Das war eine tolle Überraschung, im Guten wie im Schlechten. Im Guten deshalb, ich war in Stockholm, damals war ich noch Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wegen einer anderen Geschichte und bin zufällig mit einem Gang durch das Museum auf ein Gemälde von Hilma af Klint gestoßen und war sofort eingenommen, weil sie wirklich so einen einzigartigen Stil hat, so eine einzigartige Atmosphäre, die sie schafft. Das war ein sehr geometrisches Werk von 1915, was ich dort gesehen habe, aus der Serie Die Taube. Und es hat mich sofort mitgerissen. Und auf der anderen Seite, als ich dann sozusagen die Kurzfassung der Geschichte von Hilma af Klint erzählt bekommen habe, habe ich doch sehr gestaunt. Es hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, dass ich den Namen Hilma af Klint noch nie gehört hatte. Denn sie hat tatsächlich sehr früh abstrakte Werke geschaffen und auch ein großes Œuvre hinterlassen. Und wie diese Spur von dieser Frau so komplett aus der Kunstgeschichte gelöscht werden konnte, hat mich dann doch sehr nachdenklich bis wütend gemacht.
Weil das das Schicksal vieler Künstlerinnen ist, nicht wahr?
Absolut, genau. Also wir sind gerade ja in einer Phase, wo viele Frauen wiederentdeckt werden. Und Hilma af Klint, würde ich sagen, ist mit oder vielleicht sogar die aufsehenerregendste Entdeckung. Denn Hilma af Klint hat wirklich an einem Scheideweg der Kunstgeschichte eben im 20. Jahrhundert der Abstraktion ein ganz spektakuläres Werk geschaffen und eben auch ein sehr großes Œuvre hinterlassen von mehr als 1000 Werken.
Sie haben damals neben Niklas Mark das Kunstressort der FAZ geleitet und dann haben Sie beschlossen, diesen Beruf an den Nagel zu hängen und eine Biografie über diese Künstlerin, die Sie da entdeckt hatten, zu schreiben. Warum?
Da kamen, glaube ich, mehrere Sachen zusammen. Also zum einen war es so, ich hatte eine Einladung ans Wissenschaftskolleg in Berlin. Und das heißt, damit habe ich den Freiraum bekommen, für mehr als ein Jahr an dem zu arbeiten, worüber ich arbeiten wollte. Das habe ich netterweise von der FAZ genehmigt bekommen. Und dann war ja die Anziehung so stark, dass ich gemerkt habe, dass ich das weitermachen möchte. Und ich habe eben auch festgestellt, dass es im Leben von Hilma af Klint so viel unentdeckte Sachen gibt, also wo es sich wirklich lohnen würde, nachzuschauen. Eine Sache, die mir recht früh im Archiv dann plötzlich aufgefallen war, das kam ja fast 10 Jahre, nachdem ich die ersten Sachen gesehen hatte. Und dann war ich das erste Mal im Archiv und dann habe ich eben ein kleines Notizbuch gefunden, das hieß Italienische Reise. Und ich habe Johann af Klint, den Großneffen, der mit mir ins Archiv gegangen war, gefragt, war sie in Italien? Ich habe noch nie was davon gelesen. Und er sagte, ich weiß es nicht. Und dann sind Philipp und ich ja tatsächlich auch nach Italien gefahren, um den Spuren danach zu gehen. Dann dachte ich, wow, wenn sie sogar in Italien war, aber das Bild von ihr ist, die ist nie aus Schweden richtig rausgekommen und sie war ganz isoliert und kannte die Kunstwelt gar nicht richtig. Also wenn solche Sachen stattgefunden haben, ohne dass wir von denen bisher gehört haben, dann lohnt es sich wirklich mal genauer nachzuschauen. Und das habe ich dann gemacht.
Herr Deines, und Sie haben sich von der Begeisterung Ihrer Frau anstecken lassen, so sehr, dass Sie dann beschlossen, eine Graphic Novel über das Werk und diese Künstlerin zu schreiben und zu zeichnen?
Ja, das ist richtig. Also das, was Julia gerade sagte mit der Reise, war, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil es gab Skizzen, die Hilma in Italien gemacht hat. Und wir haben tatsächlich dann versucht, auch genau die Orte zu finden, wo sie diese Skizzen gemacht hat und haben dann auch das Hotelzimmer sozusagen ermitteln können, aus dem sie eine Stadtansicht gezeichnet hat. Ja, so ist es nach und nach auch meine Begeisterung da gewachsen. Also der Startschuss war eigentlich eine Zeichnung, die ich für Julia mal als Geschenk gemacht habe, wo Hilma eben als junge Frau an der Klippe steht und aufs Meer rausschaut und das ist auch die Titelzeichnung von dem Cover geworden. Und ja, das war die erste Zeichnung und da hatte ich das Gefühl, sie ist eine gute Comic-Heldin. Also dieser Verlust der kleinen Schwester, wo sie selber 18 ist.
Dass ihre Schwester gestorben.
Genau. Und auch, dass sie immer Geister hatte, die sie bestärkt haben als Künstlerin gegen alle Misserfolge. Das war für mich irgendwie ja, eine klassische Comic-Heldin.
Es ist ja auch für junge Leser und Leserinnen gedacht, ab 12 Jahren. War das eine besondere Herausforderung?
Das finde ich eine schwierige Frage. Also wir haben ja selber die Söhne, die jetzt 10 und 11 sind und diesen Unterschied zwischen sozusagen Kinderbuch, Jugendbuch und Erwachsenenbuch, den finde ich auch oft problematisch. Also ich sehe, dass die Kinder selber irgendwie auch mit Erwachsenenmaterial gut klarkommen und das verstehen. Und ja, nee, also darauf habe ich mich jetzt nicht besonders konzentriert oder das als Problemstellung gesehen, ja.
Sie haben erwähnt, dass Sie gemeinsam in Italien waren und den Spuren von Hilma af Klint und ihrer Freundin damals, der Malerin Anna Kassel, nachgereist sind. Und es gibt auch sozusagen im Nachklapp, im Nachwort ihrer Graphic Novel eine Zeichnung von Ihnen. Da sieht man Sie in diesem Hotelzimmer im Fenster sitzen und Sie, Frau Voss, machen ein Foto von Ihrem Mann, wie er da sitzt und eben genau diese Aussicht zeichnet, die damals auch Hilma af Klint gezeichnet hat. Es gibt eine Skizze von ihr, das haben Sie ja erwähnt. Ist das auch so ein, ein Symbol für Ihre Zusammenarbeit an diesen beiden Büchern?
Es sind auch unterschiedliche Arten natürlich der Annäherung. Damals, als wir zusammen nach Italien gefahren sind, war das natürlich ein wahnsinniger Glücksfall, dass wir das Hotel gefunden haben, das lustigerweise Hotel Corona heißt. Das Tolle an Florenz ist natürlich, wo wir waren, dass Florenz in vielen Teilen einfach exakt noch so ist, wie zu der Zeit, als Hilma af Klint dort war. Und mich hat es total begeistert, dass Philipp eben als Zeichner diese Perspektive so nachvollziehen konnte und sagen konnte, nee, noch ein Stockwerk höher, das ist jetzt das Zimmer. Und dann hat er sich eben, um das nachzuvollziehen, da reingesetzt und praktisch den Ort eingenommen. Und
es ist tatsächlich auch eine Szene im Comic geworden. Ne? Es war wirklich gut, dass wir das Foto mitgenommen hatten, weil dann konnte ich das als Vorlage nehmen und Hilma dann im Comic auch in das Fenster reinzusetzen, während Anna Kassel da auf dem Bett liegt. So. Also so hatte man im Prinzip schon eine Szene mal so einigermaßen parat. Ja.
Und für mich war das auch so ein Beweis dieser Realität von Hilma af Klint, denn dadurch, dass sie eine sehr spirituelle Person war, dass sie Stimmen gehört hat, dass sie Geister hatte, die mit ihr gesprochen haben, die mit ihrem Dialog standen, glaube ich, war lange Zeit das Vorurteil, dass es ihr aus ihrem wirklichen Leben nicht so viel zu holen gibt. Also dass sozusagen alles, was passiert, sich in ihrem Kopf abspielt, aber eben nicht in ihrer Umwelt. Und dadurch konnte ich eben feststellen, die ist gereist. Und wer nach Italien reist, reist meistens nicht nur ein einziges Mal nach Italien, sondern macht auch noch andere Sachen. Und das ließ ich dann auch alles nachvollziehen. Und zum Beispiel auch gleichzeitig, als ich an meinem Buch geschrieben habe, hat die Halina Dirschka ihren Dokumentarfilm gemacht, Jenseits des Sichtbaren. Und da kommt das Foto, was wir aus diesem Hotelzimmer geschossen haben, kommt auch vor und wird dann eben überblendet mit ihrer Zeichnung. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Startschuss gewesen dafür, die Realität von Hilma af Klint ganz anders ernst zu nehmen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen in den Titel eingeflossen mit Die 5 Leben der Hilma af Klint, dass es eben mehrere Ebenen tatsächlich gibt. Es gibt eine Ebene, die ist spirituell und die findet in Dimensionen statt, die wir uns erzählen lassen können, aber vielleicht nicht alle in der Realität teilen können. Und dann gibt es aber natürlich trotzdem eine ganz reale Welt, in der Hilma af Klint gelebt hat, in der sie Auto fährt, also sie hatte selber keinen Führerschein, aber eine Freundin, in der sie Auto fährt, Zug fährt, ins Kino geht und all diese Dinge
passieren. Ihr Alltagsleben im Grunde.
Genau, genau.
Sie haben geschrieben, dass Sie in Ihrer Einleitung wiederum zu Ihrem Buch, das heißt ja die 5 Dinge, die man über Hilma af Klint wissen sollte, eben genau das, diese 5 Dinge. Also sie reiste, sie stellte ihre Bilder tatsächlich aus, hatte ja zwar keinen Erfolg, sie entwickelte sogar eine eigenständige spirituelle Lehre. Und so weiter. Wie kommt es denn aber, dass man so wenig darüber wusste? Sie hat ja einen Nachlass hinterlassen, nicht nur mit sehr, sehr vielen Gemälden, sondern auch mit wahnsinnig vielen Notizen. Ich glaube, es waren 26.000 Seiten, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, das ist richtig. Man muss sagen, Hilma af Klint ist eine wirklich sehr fokussierte Person gewesen. Und sie wusste auch ziemlich genau, was sie uns als Nachlass hinterlassen wollte. Und das ist ein großes Textwerk auch, was sie uns hinterlässt. Aber diese Texte, diese 26.000 Seiten, die Sie erwähnt haben, handeln tatsächlich von ihrer Auseinandersetzung mit einer spirituellen Welt. die sie eben als eine ganz wichtige Erfahrungswelt uns überliefern wollte und in der sie sich auch als eine Vermittlerin, als ein Medium, als eine Mystikerin gesehen hat. Und sie hat ganz viele Dinge aus ihrem Nachlass entfernt. Was würden wir darum geben, irgendwie regelmäßig Fahrkarten zu finden oder Teilnahmen an Ausstellungen, vielleicht auch Korrespondenzen über gescheiterte Ausstellungsprojekte und so weiter. Das hat sie alles rausgenommen. Einerseits, glaube ich, weil sie wirklich dachte, das ist unwichtig, das ist praktisch nur mein Privatleben. Andererseits vielleicht auch, weil sie sich in einer gewissen Weise mit diesem Scheitern nicht auseinandersetzen wollte. Insofern findet man im Archiv immer nur so kleine Hinweise, dass noch was anderes passiert sein könnte. Und die muss man dann sehr ernst nehmen und in anderen Archiven gegenrecherchieren.
Das war ja auch eine sehr aufwendige Recherche. Ich habe gelesen, dass Sie extra Schwedisch auch gelernt haben.
Das dafür. Ist richtig, ja.
Der Titel Ihrer Biografie heißt Die Menschheit in Erstaunen versetzen. Und das ist wiederum ein Zitat aus den Notizen auch von Hilma af Klint. Das heißt, sie ahnte, dass sie einmal... Ja, dass sie das einmal tun würde,
ja,
möglicherweise.
Sie war fest davon überzeugt. Also das ist
ein Selbstbewusstsein.
Ja, das ist wirklich irre. Sie war sehr davon überzeugt, dass das, was sie macht, wichtig ist. Sie schreibt auch, dass sie an die Grenzen ihrer Kräfte kommt und so. Also es gibt schon auch so ein Gespür, dass es sie überfordert. Aber am Ende hat sie doch nicht an sich selbst gezweifelt oder an ihrem Werk gezweifelt, sondern am meisten eigentlich an ihren Zeitgenossen, die es ihr so schwer gemacht haben. Sie hat zu Lebzeiten ausgestellt, allerdings nie ein richtiges Feedback bekommen. Und es führt dazu genau, dass sie sagt, dass die Zeitgenossen sollen nicht das letzte Wort haben. Ich vermache mein Werk der Zukunft, das sagt sie ganz ausdrücklich. Und es soll erst 20 Jahre nach meinem Tod wieder gezeigt werden. Das heißt, sie hatte irgendwann im Kopf, ihre Zeitgenossen können das noch nicht verstehen. Nachfolgende Generationen werden es verstehen. Sie lag nicht ganz richtig mit der Zeit. Es waren nicht 20 Jahre, es waren viel mehr. Aber ansonsten lag sie richtig.
Herr Deines, Ihre Frau hat ja mit ihrer Biografie Hilma af Klint, wie es heißt, aus Schichten, also das Leben dieser Frau war unter zwei Schichten verborgen, so heißt es an einer Stelle. Konnten Sie dann mit dieser, ich sage mal, von Schichten befreiten Person für den Comic viel besser arbeiten?
Ja, es war sicherlich die Grundlage für das Comic auf jeden Fall, aber ich hatte trotzdem einfach mit der Materialfülle, also Julia hat ja auch eine super Strategie gefunden, wie sie eben aus dieser Masse ein sehr gut lesbares Buch macht, eben mit diesen kleinen Kapiteln, und das ist ihr irgendwie toll gelungen, und was Ähnliches musste mir für das Comic dann auch nochmal gelingen, und das war sicher ein großer Kampf, dahin zu kommen, eben auch diese Einteilung in diese fünf Kapitel und auch das Problem der Biografie. Ich finde, es ist ein sehr schwieriges Ding, weil man eben so ein Leben so linear durcherzählt. Es ist lang und langatmig und langweilig. Also man muss irgendwo viele Tricks anwenden, um da was Spannendes draus hinzubekommen eben. Und
Was sind das für Tricks?
Ja, das ist jetzt diese Idee eben mit diesen fünf Kapiteln, ja, wo man sozusagen Aspekte beleuchtet und nicht jetzt nur linear. Also es hat schon eine Linearität, zeitliche Abfolge so, aber es sind schon auch Aspekte dann in jedem von diesen fünf Leben, sozusagen fünf Kapiteln.
Es sind die eigentlich wie fünf Novellen, kann man
ja
sagen.
Ja, ne? Genau, oder so. Ein bisschen Essay, ein bisschen Novelle, ein bisschen Biografie eben. Ne? Also das war so sicherlich der entscheidende Trick, damit zu Rande zu kommen. Ne? Weil die
mit der Fülle des Materials, ja.
Die Fülle ist groß gewesen und auch visuell. Ne? Also das war auch nochmal ein Punkt, warum ich wirklich dann so motiviert war, wegen des Comics. Also einen Comic zu machen über sie, weil es wirklich so viele schön zu zeichnende Sachen eben gibt. Also sei es die Reisen, sei es auch diese Geister, die ja teilweise dargestellt wurden und die dann eben so da noch rumschwirren dürfen, und die anderen Künstler, die zu der Zeit gearbeitet haben und überhaupt die Zeit, in der sie gelebt hat, hatte ich wirklich große Lust zu zeichnen, und auch ihre Familiengeschichte, diese Seefahrergeschichte hat ja auch einen gewissen Schwerpunkt nochmal, und ja, also das war schön.
Bevor wir zu den Geistern kommen, da wollte ich Sie gleich noch was fragen, aber erstmal zu dem Bild, das Sie von ihr gezeichnet haben. Also ich finde, die hat ja etwas Freches, irgendwie so eine blonde Tolle oder so ein Dutt so über der Stirn. Wie sind Sie darauf gekommen? Was hat Sie zu diesem Aussehen inspiriert?
Natürlich, das war auch ein Teil der Arbeit, eben diesen Charakter sozusagen zu designen. Und ich habe natürlich viele Zeichnungen, Fotos, die es von ihr gab, und Porträts gemacht. Und eben,
aber da sieht sie eher streng aus.
Genau, sie hat ja auch schon in meinem Comic ein relativ strenges Gesicht. Ne? Ist natürlich auch ein Wiedererkennungsmerkmal, diese Wolke da auf dem Kopf. Aber das war so ein bisschen vielleicht ein Gedanke, ne? Dass sie immer so eine Wolke am Kopf hat. Und das ist auch eine Möglichkeit, einen gewissen Ausdruck mitzubringen. Ne? Denn wenn dann nochmal so wie die Asterix-Federn am Helm sozusagen, die dann wie so Ohren mitspielen können, so hat sie eben diese Wolke, die da so reagieren kann oder auch so ihre Emotionen vielleicht nochmal verstärken kann.
Und ja, sie hat tatsächlich in jungen Jahren hat sie so eine kleine hochstehende Welle, und später wird es dann zum Mittelscheitel, und da sieht es viel strenger aus.
Ja, aber sie hat kräftige Haare, ne? Und das ist dann nochmal einfach so ein Volumen. Ja.
Ich fand interessant, Frau Voss, bei Ihnen heißt es 5 Dinge, die man über Hilma af Klint wissen sollte. Und Sie, Herr Deines, haben Ihre Graphic Novel in 5 Kapitel eingeteilt. Spielte die Zahl 5 irgendwie auch eine Rolle in Hilma af Klints Leben?
Ja, es gab ja die Gruppe der 5. Ne? Das war diese mit den Freundinnen, mit denen sie diese Seancen gemacht hat zum Beispiel.
Da kommen wir zu den Geistern. Ne?
Genau.
Also gab es auch 5 Geister, ne?
Genau, also ich glaube, ich finde 5 immer eine ganz gute Einteilung, entweder 3 oder 5, habe ich so im Gefühl. Aber tatsächlich, die Zahl der 5 ist für sie sehr wichtig, taucht mehrmals auf. Und am wichtigsten ist, glaube ich, diese Phase mit eben diesen 4 Freundinnen, die sich die Gruppe der 5 Dom Femme, die 5 nennen. Und die zusammen tatsächlich lange Zeit diese spirituellen Seancen machen und sich diesen riesigen Kosmos erarbeiten.
Das war ja eine große Bewegung in der Zeit.
Ja, das ist tatsächlich so. Also auch wenn wir zurückgucken, überhaupt wie das ganze 19. Jahrhundert natürlich noch ein tief religiöses Jahrhundert ist. Und es gibt aber eine große Bewegung, die sozusagen sich von dem institutionellen Glauben lossagt, die Kirchen verlässt, ohne jetzt aufzuhören, Mitglieder zu sein, aber sich ihren eigenen Weg suchen und sagen, wir machen das jenseits der Kirchen. Wir suchen uns eine eigene Brücke, ein Fenster, eine Türöffnung nach oben und wir brauchen keinen Priester und wir brauchen keinen Pfarrer und wir brauchen sozusagen keine Erlaubnis von einem Mann, was es ja immer da gewesen wäre, sondern wir bahnen uns da selbst einen Weg und da sind ganz viele Frauen federführend und es gab eben eine wichtige Richtung, die Theosophie ist wahrscheinlich die größte dieser Gruppierung und die wird mitbegründet von einer Frau, einer Russin, Blavatsky und später dann auch geleitet von einer anderen Frau, Annie Besant, einer Irin und das heißt, das ist eine ganz wichtige eigentlich dissidente Bewegung dieser Zeit, die glaubt, die fest davon überzeugt ist, dass es eine höhere Welt ist, aber eben nicht mehr glaubt, dass es eine Kirche sein muss, die die Tür öffnet und auch kein Mann sein muss.
Und zu dieser höheren Welt hatte Hilma af Klint ja offenbar Verbindung. Es gab Stimmen, die sie hörte, sogenannte Geister. Wir haben sie kurz erwähnt schon, die sie ihr Leben lang begleitet haben. Und es gibt auch eine Skizze von ihr, da gibt sie diesen 5 Hauptgeistern, sage ich jetzt mal, Formen. Und diese Geister tauchen auch in diesen Formen bei Ihnen, Herr Deines, auf. Vor allem hat mir sehr gefallen, dieses gefiederte Dreieck mit einer Art Pfeilspitze vorne.
Ananda.
Ananda? Das war Ananda.
Ananda, ja.
So hieß der Geist. Das, man findet es immer wieder.
Ja, der taucht immer mal wieder auf. Ja.
Und das fand ich ganz, ganz schön, weil die einen auch so begleiten durch die Graphic Novel. Das erste Kapitel heißt Die Suche beginnt. Und es gibt so ein Textkästchen. Also es gibt einerseits Sprechblasen der Figuren, aber es gibt auch immer wieder Textkästchen für den Erzähltext. Und da steht, dass sie mit 44 ihr Leben auf den Kopf stellte. Was geschah da im November 1906?
Da fängt sie an, ihre erste abstrakte Serie zu malen, Urchaos.
Also da ging es los mit der abstrakten Malerei.
Genau.
Genau, ja.
Sie haben ja auch, Frau Voss, in Ihrer Biografie die Geschichte der Abstraktion in der Malerei eigentlich neu skizziert, als eine von Frauen geprägte, kann man so sagen. Ne?
Ja, also man muss sagen, den Fuß, den Hilma af Klint jetzt in die Tür gestellt hat, der führt dazu, dass diese Tür immer weiter aufgeht. Und ich glaube, es würde heute kaum jemand bestreiten, dass wir die ganze Geschichte der Abstraktion vollkommen umschreiben müssen. Und Hilma af Klint ist tatsächlich sozusagen der Stein im Schuh, der dieses Drücken ausgelöst hat, das jetzt dazu führt, dass an ganz vielen, also entstehen gerade Unmengen von Doktorarbeiten, die sich damit beschäftigen, aber auch von Ausstellungen und so weiter. Also, dass diese Geschichte der Abstraktion ganz eindeutig einfach nicht mehr eine rein männliche Geschichte ist, wie sie uns erzählt worden ist. Dass es auch eine Geschichte ist, die einen politischen, lebensreformerischen Hintergrund hat. Dass es natürlich keine rein europäische Geschichte ist, sondern dass es da viele Verbindungen gibt, zum Beispiel auch zu religiöser Malerei in Indien und so weiter. Also das ist gerade ein ganz spannender Moment, wo tatsächlich sozusagen man zieht an einem Faden und plötzlich ribbelt sich das ganze Gewebe auf.
Also dass der Maler Wassily Kandinsky die Abstraktion zu seiner Erfindung erklärt hat, das ist zwar so, aber das kann man abhaken.
Also da muss ich mal sagen, man kann da fast auch Kandinsky ein bisschen verteidigen. Das war vielleicht ein genialer Wurf von ihm. Ich meine, Kandinsky hat auch wirklich keine einfache Biografie gehabt. Der musste Deutschland mehrmals verlassen. Dann ist er zuletzt eben von den Nationalsozialisten vom Bauhaus vertrieben worden. Dann ist er in Frankreich und so weiter. Und Kandinsky bekommt mit, dass plötzlich die Abstraktion, die lange Zeit ein ungeliebtes Kind war in der Kunstwelt, eine Erfolgsgeschichte wird. Und in diese Erfolgsgeschichte schreibt er sich dann in den späten Jahren in Frankreich sehr erfolgreich ein und erhebt sich selbst zum Begründer der Abstraktion, zum Erfinder sozusagen des ersten abstrakten Bildes. Das ist dann später sehr ernst genommen worden. Da muss man, glaube ich, eher die Kunsthistoriker denen auf den Finger klopfen, die das so eins zu eins übernommen haben, dass das Kandinsky als Künstler macht. Finde ich irgendwie in Ordnung, aber es heißt trotzdem, dass wir Kunsthistoriker genauer nachschauen müssen und es war natürlich nicht so. Und Kandinsky selbst war auch bewusst, denke ich mal, dass es nicht so war.
Dieses Abstrakte, das hatte wahrscheinlich auch zu tun, dass sie früh die Erkenntnis schon hatte, dass es eine nicht sichtbare Welt gäbe, mit der sie in Kontakt treten könnte. War das, Herr Deines, auch so ihr Wunsch, praktisch dieses Nicht-Sichtbare darzustellen? Also kam es so zur Abstraktion? Oder nicht nur ihr Wunsch, sondern eben auch ihr Leitmotiv vielleicht, das Unsichtbare?
Ja, also sicher ein Leitmotiv war sicherlich auch das nochmal mit den Geistern, das zu visualisieren, wie sie halt begleitet wird von den Geistern eben und eben von dieser großen Welt, die sich ihr erschlossen hat und die sich aber auch jetzt für mich nochmal sehr geweitet hat durch die Beschäftigung mit ihr. Ich würde sagen, dass ich vorher viele Dinge nicht so für möglich gehalten hätte vielleicht und ein bisschen rationaler war und jetzt doch für so spirituelle Dinge sehr viel offener bin durch die Beschäftigung mit ihr. Und insofern denke ich, dass sie da schon auch viel bei den Leuten bewirken kann und ja, sicherlich auch jetzt deswegen so einen Erfolg hat, ne? Weil ich glaube, dass es einen gewissen Hunger danach gibt bei vielen Leuten und die Guggenheim-Ausstellung war ja auch die erfolgreichste, also wer weiß.
Erfolgreichsten in der Geschichte des Museums. Aber das ist für mich auch tatsächlich, wenn ich Philipp dann immer in Abständen wieder über die Schulter geschaut habe, wirklich auch vollkommen mitgerissen hat. Einerseits die Exaktheit, wenn so Sachen wie Reisen dargestellt wurden und plötzlich musste man sich vorstellen, wie sah der Koffer aus, wie sah der Haarknoten aus und wie sah der Mantel aus. Aber auf der anderen Seite dieses Visualisieren, wo er sich ja auch wirklich große Freiräume nimmt und ja, viel zusammenfließen lässt, dieser abstrakten spirituellen Welten. Und zum Beispiel, Sie haben es schon genannt, also diese kleinen, die sie ja auch mal in einer Zeichnung festgehalten hat, aber diese kleinen, die ja wie so Lichtfetzen mitfliegen, diese kleinen, ihre Begleiter, diese Geister, sie hat eben Ananda, dass die plötzlich wie so, ach, wie soll man sagen, das sind ja so wie so Maskottchen oder sind ja ihre treuen kleinen Begleiter, ihre Helfer und Unterstützer, dass die plötzlich so eine Form haben und immer mitschweben, das bereitet mir sehr große Freude.
Die
bis
schweben
heute
übrigens auch am Schluss über dem Guggenheim-Museum.
Genau.
Alle fünf. 2018 war diese.
Genau.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen
große Ausstellung.
Also so, das ist, würde ich nicht als Ziel vorher sagen, aber das ist, finde ich, so ein bisschen passiert jetzt über die Arbeit an dem Comic, dass dieses ätherische, spirituelle und auch abstrakte jetzt bei meinem Stil, der sehr, sehr konkret ist, eben mit einer schwarzen Outline und einer Koloration, dass das dann auch ein Ding war, an dem ich gearbeitet habe, ne? Also wo ich sozusagen, auch wenn ich ihre Bilder nochmal dargestellt habe und Teile davon dann jetzt auch in dem Comic noch an anderen Stellen auftauchen, so das hat schon sicherlich auch meinen Zeichenstil dann nochmal beeinflusst. Und ja, das kippt, denke ich, an vielen Stellen so hin und her zwischen einer Abstraktion und einer Konkretion. Und da ist das Comic auch ein tolles Medium für.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie viele Freiheiten natürlich hatten durch dieses Medium, aber manches war eben oder ist sehr konkret und musste dann sicherlich auch ja im historischen Kontext verankert werden. Also wie war das dann mit den Recherchen? Also dass die Kleidung, natürlich, es waren lange Kleider, dass auch dargestellt wird, wie diese Seancen verliefen und so. Es war auch nochmal eine Recherche, ne? Wahrscheinlich.
Sehr, ja. Ja, das ist so Fluch und Segen zugleich gewesen. Ich habe wirklich Bilder, Archive aus der Zeit dann durchsucht und viele, viele Stunden und Tage da in diesen Archiven digital meistens verbracht. Aber wir waren auch in einem Archiv und haben uns alte Seekarten angeschaut von dem Großvater und
große Seefahrertradition,
genau,
in der Familie.
Nee, und diese Bilderrecherche, die macht viel Freude und inspiriert sehr. Und ich habe dann selber natürlich dann große Archive angelegt, beispielsweise Rom 1908 bis 1910. Postkarten sind das dann hauptsächlich gewesen, so sehr viele Vorlagen eben zusammengesucht, die auch dann in die Zeichnungen eingeflossen sind. Also nicht nur visuelle Recherche, sondern teilweise dann auch inhaltliche Recherche, die jetzt über das, was in Julias Buch steht, hinausgehen, weil ich, ja, wie gesagt, nochmal diese Geschichte mit dem Großvater irgendwie sehr wichtig fand und da dann nochmal einige Dinge rausgefunden habe.
Es sind doch auch wirklich, was für mich zum Beispiel total verblüffend war, weil Philipp sich das immer so konkret vorstellen musste. Rom war übrigens 1903 wahrscheinlich.
Okay, ja.
Aber es sind ja, also große Teile ihres Zyklusgemälde für den Tempel sind während des Ersten Weltkriegs entstanden. Und da gibt es eben von Philipp auch ein ganz großes Bild, wo er eben diese Kämpfe, die rund um Schweden, also diese Front, die sich da ausbreitet. Und da sind die Flieger der, jetzt musst du mich vielleicht
korrigieren. Ja, die Kämpfe sind nicht rund um Schweden, ne? Also in Schweden gab es ja im Ersten Weltkrieg keine Kämpfe,
nee,
aber,
genau.
Aber eben auf dem europäischen Festland sozusagen.
Genau. Schweden ist neutral.
Ach so, genau, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, es gibt eben eine Serie, die heißt Der Schwan und da gibt es ein kreisrundes Symbol, das erinnert eigentlich an so Jasper Jones ein bisschen, ne?
Genau, man könnte Fleckpaintings darin erkennen, die natürlich viel später sind. Und das sind so mehrere Kreise ineinander zum Teil halbiert.
Genau, und das ist mir dann aufgefallen, also ich wollte natürlich genau die Flugzeuge, die im Ersten Weltkrieg eine Rolle gespielt haben, zeichnen können auch und habe dann mir die ganze Zeit die Flugzeuge aus der Zeit angeschaut und mir ist dann aufgefallen, dass die Royal Air Force, das ist sozusagen die Luftwaffe der Briten, eben ein Logo hat, was so aussieht wie dieser Schwan. Und das ist auch zu dieser Zeit dann eben entstanden. Also da hat man schon das Gefühl, das ist davon inspiriert. Und das konnte man dann... Also das
sind eben auch konzentrische Kreise.
Das hat sich in der Szene dann wirklich gut verzahnt, weil ich eben den Schwan sowieso schon durch den Krieg habe fliegen lassen wollen. So, und dann genau gibt es eben diese große Kriegsszene, die Flugzeuge fliegen da rum. Eben mit diesem Schwan-Logo von Hilmer unter der Royal Air Force und eben die Schwäne fliegen da selbst durch. Und danach malt sie eben dieses Bild. Also es gibt dann teilweise tolle Dinge, die irgendwie wie durch ein Wunder entstanden sind und alles fällt dann so in eins. Ja, das waren immer wieder schöne Momente, die dann so durch Recherche, Zeichnen, Schreiben entstanden sind. So, das waren die Highlights an dieser Arbeit.
Ja. Ah ja, jetzt wird mir das klar mit dem Schwan, weil es gibt doch ein Bild auch, da treffen sich Hilmer und ihre Freundin, sie hatte zwei Lieben in ihrem Leben, zwei Frauen.
Thomasine ist es dann, ja.
Und Thomasine ist die zweite gewesen und die war Krankenschwester und während des Ersten Weltkriegs auf einem Lazarettschiff. Hm. Und sie treffen sich wieder und da sieht man zwei Schwäne tatsächlich, einen schwarzen und einen weißen, deren Schnäbel sich berühren.
Genau.
Das ist ein Bild aus dieser Serie. Das Verrückte an dieser Serie ist, sie hat eben ganz konkret wirklich Schwäne teilweise auf diesen Bildern und eben wirklich komplett abstrakte Bilder.
Also dadurch, dass sie eben immer Serien malt, gibt es diese Verlaufsform. Und diese Serie fängt an mit den beiden Schwänen und die kämpfen und die stoßen gegeneinander und es gibt Blut und Explosionen. Also wenn man weiß, dass es im Weltkrieg erstanden ist, wird man das sofort damit assoziieren. Und dann verwandeln die sich über mehrere Schritte und irgendwann werden sie zu sehr ruhigen Kompositionen mit diesen konzentrischen Kreisen. Und da ist eben das Erstaunliche, ich würde nicht sagen, dass es 1:1 ist, aber es ist das Erstaunliche, dass es wirklich eine sehr intensive optische Entsprechung in dem Logo der Royal Air Force hat.
Das sind jetzt keine Beweise oder so, das ist halt was dann entsteht und erzählerisch eben Sinn macht und ja, sehr naheliegend irgendwie.
Einfach aus der visuellen Welt sind, weil in der sie gelebt hat, weil es ist gleichzeitig so, wenn man ihre Quellen liest, kommt alles sozusagen durch diese Tür, die sich für sie geöffnet hat, die ganze Bildwelt zu ihr. Und ich würde auch sagen, wir können das überhaupt nicht ausräumen. Wir können jetzt gar nicht sagen, aber nee, das kommt daher, das kommt daher, das kommt daher. Aber trotzdem können wir natürlich historisch drauf blicken und sehen bestimmte Einflüsse, die es in der Zeit gab. Und es ist interessant, die nachzuverfolgen. Und dann gibt es einen unerklärten Rest. Und das ist das Tolle natürlich auch daran. Aber es ist trotzdem, es macht Spaß, als Historiker, Historikerin zu gucken, wie weit man kommt.
War das denn, Herr Deines, eine besondere Herausforderung, aber vielleicht auch ein besonderes Vergnügen, anhand der Bilder von Arv Klint eigene Bilder zu kreieren? Also die haben doch auch sicherlich Farben übernommen, die sie benutzte, oder wie war das?
Also das war sicherlich eine Strategie, die ich mir von vornherein vorgenommen habe, eben nicht eine Künstlerbiografie als Graphic Novel zu machen, in ihrem Stil zu arbeiten, also so wie es vielleicht über Picasso das gibt oder so, ne, wo man dann irgendwie einen Comiczeichner versucht, eben im Picasso-Stil die Picasso-Biografie zu machen. Also das wollte ich auf jeden Fall nicht machen. Ich habe meinen eigenen Stil, wollte dem auf jeden Fall treu bleiben. Aber das hat sich irgendwie, finde ich, sehr gut organisch ergeben, eben ihre Bilder auch quasi einfach nochmal wiederzugeben. Ich habe ja auch die Bilder von anderen Malern im Prinzip ins Comic übertragen. Und das ist ein ganz schöner Effekt. Man räumt das dann so auf, so komplexere Bilder, und die kriegen schwarze Outlines eben, die sie ja tatsächlich als Bilder sonst nicht haben. Und so guckt man eben dann durch meine Brille auf die ganze Geschichte. Ja.
Manche ihrer Bilder, also jetzt die von Hilmer Arv Klint, sehen ja eigentlich aus, als würde sie die Welt durch ein Mikroskop betrachten. Sie hat sich ja sehr interessiert für die Erfindung und Entdeckung der Zeit. Da hat sich ja viel getan. Ja, kann man das so sehen? Das ist ja auch wieder das Unsichtbare, also sichtbar machen.
Genau, also sie lebt in einer Zeit von großen technischen und naturwissenschaftlichen Erneuerungen. Röntgenstrahlen werden entdeckt, Nobelpreise werden in Stockholm vergeben. Also sie sitzt da im Zentrum.
An Marie Curie unter anderem.
An Marie Frau Curie, 1903. Eine Frau, also absolut eine Bombe sozusagen. Und das Interessante ist tatsächlich, ich glaube, eine Irritation ihrer Bilder kommt daher, Bilder hängen ja normalerweise an der Wand und wir haben oft die Perspektive bei Bildern, dass wir sie wie Fenster sehen. Ne? Aber tatsächlich würde ich sagen, dass viele ihrer Bilder sind eher so, als würde man von oben nach unten gucken, also wie durch ein Mikroskop, oder von unten nach oben wie ins All. Also sie sind eher horizontal, auch wenn sie senkrecht an der Wand hängen. Und dadurch, dass sie abstrakt sind, wissen wir natürlich auch nicht, ist es was ganz Kleines, was sie sehen, was ganz Großes. Und sie hat diese ungewöhnlichen Kompositionen. Manche sind sehr symmetrisch, aber manche sind auch ganz wild, also eher so ein All-Over, wie man das vielleicht in einer Petrischale hätte.
Mir hat sehr gefallen, auch zum Beispiel ein Bild, Herr Deines, da zeigen Sie, wie handwerklich anstrengend das Malen war. Also man sieht Pinsel, Rahmen, Leinwände oder Leinwände, die auf Rahmen gespannt werden oder Farben angerührt mit Ei. Und dann sieht man Sie auch, Hilma, im Chaos mit vielen Händen und vielen Köpfen. Wie sind Sie darauf gekommen?
Klar, auf diesem Chaosbild wollte ich sicherlich auch die Anstrengung zeigen. Da gibt es auch dann so von ihr so Gesichtsausdrücke, die sicherlich auch mal das Haare raufen und verzweifeln zeigen. Aber ich kenne es selbst, wie anstrengend es ist, zu malen und zu zeichnen und was alles dazugehört, die vielen verschiedenen Handgriffe. Aber es ist nicht nur negativ natürlich, sondern es ist gerade dieses ganze Handwerkliche daran, ist auch das Schöne, eben, dass das aus den Händen kommt. Und das, denke ich, macht Freude für Leute, auch die einzelnen Schritte zu sehen, wie eben die Bilder entstehen. Ja.
Sie zeichnen richtig, das entsteht nicht am Computer.
Genau, so arbeite ich, also ich arbeite selbst sehr handwerklich, also zeichnerisch auf Papier. Und nur die Koloration ist dann am Computer entstanden. Mhm. Genau.
Interessant ist ja, dass Hilma af Klint eine ganz normale Ausbildung durchlaufen hat. Ich glaube, sie war der zweite Jahrgang von Frauen, die an der Königlichen Akademie der Freien Künste in Stockholm studieren konnte. Es war also in Stockholm bereits möglich, in anderen Teilen Europas noch nicht. Und da gibt es ein köstliches Bild, oder es sind eigentlich zwei Bilder. Links sieht man die Frauen sitzen, die trotz der langen Kleider so ein bunter Haufen sind. Über ihnen schwebt das Frauenpowerzeichen aus den 1970er Jahren. Und sie haben alle jeder eine Sprechblase und sind von ihrem Talent überzeugt jeweils. Und rechts sitzen die Männer mit gezackten Sprechblasen und in denen machen sie die Frauen nieder.
Ja, das ist auch eine ganz frühe Bildidee gewesen. Ja, eben das gab Fotos von den Studentinnen aus der Zeit und sind junge Frauen, die einfach so hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und sich sonst was vorstellen. Und man weiß ja, dass aus ihnen quasi keine großen Karrieren hervorgegangen sind eben aus der Zeit, aber sie haben trotzdem eben wenigstens studieren dürfen. Und dann guckt man halt, was gibt es so für Aussagen der etablierten Männer aus der Zeit, und die sind ja wirklich erschreckend. Also da habe ich dann einige Zitate da reingebracht, eben, dass die Frauen halt irgendwie krank sind und dass keine Frau eben irgendwas Tolles hervorbringen kann. Und wenn man das gegeneinander setzt, ist es, denke ich, ein schöner Kontrast. Also das ist die Idee bei dieser Doppelseite.
Es gibt ein Kapitel, auf das ich noch eingehen möchte, das heißt das Koffermuseum. Was hatte es damit auf sich?
Hilma af Klint schafft nicht nur dieses sehr große Werk, wo sie selbst 193 Gemälde, die Gemälde für den Tempel, so nennt sie sie, zum Herzstück erklärt, sondern sie macht darüber hinaus Reproduktionen all dieser Werke. Diese Werke sind zum Teil riesig groß, die sind mehr als 3 Meter in der Höhe.
Auch sehr ungewöhnlich, ne?
Unheimlich ungewöhnlich. Es sind Scheunentore, riesige Dinger. Und diese Gemälde reproduziert sie als Fotografie und als kleines Aquarell und klebt die eben in so Alben ein, 10 Stück an der Zahl. Und das war bekannt, als ich auch ins Archiv kam, das wusste man. Aber mir ist irgendwann klar geworden, diese Reproduktionen sind gemacht worden, damit sie mit diesen Werken reisen kann und diese anderen Leuten zeigen kann. Weil, also man, 3,40 Meter große Bilder, selbst wenn man sie rollt, sie sind irgendwie unhandlich. Und sie verfällt eben auf diese tolle Idee, das zu machen, was ich das Koffermuseum genannt habe. Also eine Miniaturversion, die transportabel ist, die mit auf Reisen genommen werden kann. Dem hat Philipp zu meiner großen Freude ein ganzes Kapitel gewidmet.
Ja, das hat mich auch sehr fasziniert, weil das ja klarerweise ein Schritt ist, um ihre eigene Arbeit zu promoten und eben Leuten zu zeigen, und auch dieser Kampf dann bei Steiner und der Anthroposophie zu landen eben und das nicht gelingt. Das ist ja den meisten Künstlern sicherlich bekannt, das Gefühl eben zu sagen, schau mal, hier bin ich, ist es nicht toll, und dann gibt es irgendwie nicht die Reaktionen, die man sich irgendwie erträumt, und eben diese Frustration spielt ja in diesem Kapitel auch eine große Rolle.
Also je mehr Steine ihr in den Weg gerollt werden, umso größer werden ihre Ideen, um sie zu überwinden, bis sie also dann tatsächlich am Ende ganz konkrete Pläne für ein riesiges Tempelgebäude hat. Also es ist irgendwie, kleiner Widerstand produziert bei ihr dann doch diese große Kraft, mit dem sie das begegnet.
Nur weil Sie die Anthroposophen erwähnt haben, also Rudolf Steiner, der Gründer der Anthroposophie, da hatte sie Hoffnung in ihn gesetzt, dass er sich für ihr Werk interessieren könnte. Sie ist häufig nach Dornach gereist, wo die Anthroposophen damals ihr Zentrum hatten. Sie haben den Tempel erwähnt, Frau Voss. Das war eins Ihrer letzten Projekte. Sie wollte einen spiralförmigen Tempel kreieren, Aber daraus wurde nichts. Das war offenbar ein zu großes Projekt.
Ja, also genau, das ist natürlich, wenn man so will, auch ein vermessenes Projekt. Aber tatsächlich ist es so, also sie hat eine lange Phase, wo sie versucht, für ihre Werke eine Öffentlichkeit zu finden. Und irgendwann gibt es den Punkt, da geht sie selbst auf die 70 zu, wo sie sagt sozusagen, ich kann nicht mehr, ich muss das jetzt anders machen, dann ordnet sie ihren Nachlass, auch das ist bei Philipp sehr schön gezeigt, und dann entwickelt sie eben diese Riesenidee eines Tempels, den sie auf einer schwedischen Insel im Öresund zwischen Dänemark und Schweden bauen lassen will. Ein Tempel, den man spiralförmig durchläuft, und natürlich das Irre ist, dass zur gleichen Zeit tatsächlich eine Deutsche in Amerika, die für das Guggenheim-Museum mitentwickelt und später eben ein Spiraltempel gebaut wird, und es wird das Guggenheim-Museum sein.
Und da wird dann 2018 diese große Retrospektive stattfinden oder hat stattgefunden. Das war die meistbesuchte Ausstellung in der Geschichte des Museums. Genau. Und man sieht es auch bei Ihnen, Herr Deines, die riesige Schlange, die vor dem Museum steht. Ich glaube, es waren 600.000 BesucherInnen und die Geister, die eben über dem Museum kreisen. Und man sieht eine Zeitung, jemand hält eine Zeitung in der Hand und da steht drauf die Schlagzeile Hilma Who No More. Also das heißt, dass niemand Hilma kennt, das wird es nie wieder geben. Ja, wie wird es weitergehen mit dem Werk? Wird es vielleicht mal einen spiralförmigen Tempel in Schweden für das Werk von Hilma af Klint geben? Was meinen Sie?
Also ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Nicht, dass es jetzt schon konkrete Pläne gäbe, aber ich glaube, dass Schweden absolut verstanden hat, natürlich wie Norwegen Munkhardt Schweden eben Hilma af Klint hat, und dass das auf viele Leute eine große Begeisterung ausübt. Wir werden noch viele Ausstellungen sehen von Hilma af Klint in den nächsten Jahren. Ich würde sagen, sozusagen ihre Rezeption steht jetzt erst am Anfang. Also der Guggenheim war nicht der größte Erfolg, sondern eher der Auftakt, der jetzt kommt. Und ich hoffe sehr, dass ich noch miterlebe und vielleicht dann mit meinen Enkelkindern durch den Spiraltempel gehe. Oder wir mit unseren Enkelkindern.
Ja, hoffentlich.
Wie wird das eigentlich mit den Präsentationen, den Lesungen Ihrer Graphic Novel? Das ist ja nicht so einfach bei einem Comic.
Das stimmt. Ich hatte gedacht, dass meine Arbeit damit irgendwann auch mal erledigt ist mit dem Absägen des Blueprints. Aber jetzt bereite ich die Lesungen vor und ja, da werde ich, vertone ich auch schon ein wenig und baue quasi aus dem Comic, ich will nicht sagen einen Film, aber ja genau, ich werde schon auch selbst ein bisschen lesen, aber es wird auch ein bisschen vertont. Und ja, da arbeite ich mit einer Theatermacherin zusammen, die hilft mir da ein bisschen. Und das wird dann so, wenn der Booklaunch kommt, dann auch einige Lesungen geben, ja.
Und was machen Sie beide demnächst ohne Hilma af Klint?
Ich glaube, Hilma af Klint bleibt bei uns. Also ich meine, ich bin ja im Deutschen Historischen Museum und auch sehr gerne, aber Hilma af Klint ist, glaube ich, als Kosmos auch noch nicht für uns erschöpft.
Nee, das, und ansonsten werde ich mich ein bisschen erholen von der vielen Arbeit und sorgfältig nachdenken, was das nächste Projekt ist. Es dauert ja dann doch immer 2-3 Jahre, also muss man gut überlegen, was man da machen möchte.
Julia Voss und Philipp Deines waren und sind so fasziniert von der schwedischen Malerin Hilma af Klint, dass 2 Bücher über sie entstanden sind. Die Biografie mit dem Titel Die Menschheit in Erstaunen versetzen von Julia Voss ist vor 2 Jahren im S. Fischer Verlag erschienen und erscheint im Herbst in den USA in englischer Übersetzung. Und ganz aktuell kommt die Graphic Novel Die 5 Leben der Hilma af Klint von Philipp Deines heraus im Verlag Hartje Kanz und gleichzeitig bei Zwirner Books in New York. Das ist etwas Tolles, ne?
Das ist sehr toll, ja. Freue ich mich sehr.
Beide Bücher zu lesen, parallel oder wie auch immer hintereinander, ist ein ganz besonderes Vergnügen. Das habe ich erlebt. Vielen Dank Ihnen beiden. Am Mikrofon war Dorothea Westphal.
Vielen Dank.
Vielen Dank.